willkommen bei Pile of Happiness. Heute Miniature Painting. Hi, wir sind Jen.
Und Uwe.
Wir haben heute einen wunderbaren Gast, beziehungsweise ich habe heute einen wunderbaren Gast mit dabei, Uwe. Und zwar genießt Tina nämlich gerade noch eine Auszeit und ist beim Wandern. Da auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Vor dem Hintergrund habe ich mir gedacht, Podcast sollte ja weitergehen. Und Uwe und ich haben ein bisschen geschnackt und sind auf das Thema Miniaturen bemalen gekommen. Ein echt schönes Thema, was ja fast ein Hobby im Hobby ist von uns Brettspielenden. Und wir haben gedacht, wir leiten euch da heute mal so ein bisschen durch. Es gibt tolle Miniaturen. Wer sich damit beschäftigt hat, weiß in Tabletop-Spielen oder auch in Brettspielen, wie zum Beispiel Tainted Grail, Gloomhaven, My Little Scythe. Ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche tolle Miniaturen. Aber bevor wir in das Thema etwas weiter einsteigen, wenn ein Gast da ist, haben wir immer unsere obligatorischen Gästefragen. Von daher, Uwe, welche ist deine liebste Spielerfarbe?
Blau, tatsächlich.
Aha, wie Tina, da würde Tina sich jetzt freuen.
Ja, okay.
Sehr solide Farbe. Was ist dein Lieblingsspiel?
Tatsächlich im Moment Arkham Horror LCG.
Das kann ich mir vorstellen.
Mit der Neuauflage, ne? Jetzt kommen ja die Starterbox ist neu, ein paar Kampagnen sind neu rausgekommen und da hat es mich jetzt nochmal gepackt, tatsächlich.
Bist du schon weit in der Kampagne?
Nee, ich hänge immer noch im Grauen von Dunwich, aber trotzdem, ich geb mir Mühe, da weiterzukommen. Aber ja, ich muss mal wieder spielen, das stimmt.
Cool. Solo oder mit zu zweit?
Tatsächlich solo, aber mit zwei Ermittlern, weil ich das immer ganz gut finde, dass die sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen können. Das ist aber ein bisschen die Herausforderung, dann zu überlegen, was kann der Ermittler gut, was kann der. Aber tatsächlich mangelt es mir im Moment an Mitspielern und dann muss ich halt beide Ermittler selber spielen.
Ja, unsere Kampagne liegt ja auch leider noch etwas brach. Aber ich habe es sehr, sehr genossen. Wir hatten echt epische Partien.
Definitiv.
Die dritte Frage, gibt es Mechanismen, die du nicht so gerne magst?
Die ich nicht so gerne mag? Überlege ich gerade, was fällt mir da spontan ein? Eigentlich solche Eskalationsmechanismen, ne? wenn es immer härter und immer schwieriger wird, bis hin zum Unschaffbaren. Also das kann mal ganz gut ausgewogen sein, aber es gibt ja so Spiele, wo du so das Gefühl hast, es wird immer härter bis zum Unmöglichen und ich glaube, das frustriert mich dann eher zu schnell und das ist nicht so das meine, ja.
Okay, das ist ja auch was Neues. Hatten wir, glaube ich, noch nicht bei den Gästen bisher. Und dann gibt es ein Spiel, das du schon immer spielen wolltest, es aber bisher noch nicht geschafft hast.
Ja, tatsächlich Gloomhaven als Boardgame. Ich weiß, wir haben es ja mal online gespielt. Aber ich hätte es tatsächlich auch gerne mal als Boardgame probiert, aber irgendwie hat es sich nie ergeben. Ich selber hab's ja nicht und ich weiß, ihr habt's, aber irgendwie sind wir da noch nie weitergekommen, mal eine Partie zu spielen. Aber das wäre nochmal was, das würde mich tatsächlich reizen, allein wegen dem Material.
Das kann ich mir vorstellen. Cool. Vielen lieben Dank. Dann steigen wir direkt eigentlich ins Thema mit ein. Und zwar, wie bist du eigentlich zum Miniaturenmalen gekommen? Wie bist du zum Hobby eigentlich gekommen? Brettspielen, Tabletop-Spielen? Weil bei dir ist ja auch Tabletop-Spielen ein großes Thema. Und hast du zuerst mit Tabletop oder zuerst mit Brettspielen tatsächlich angefangen?
Na gut, also angefangen habe ich tatsächlich mit Brettspielen relativ weit zurück. Also ich glaube, so das erste Mal auf das Spiel war ich Anfang der 2000er irgendwann. Muss so die Zeit gewesen sein, als Zug um Zug relativ frisch war. Ne? Das war so ein bisschen die Einstiegsdroge, die Zug um Zug Europa-Version, kann ich mich noch dran erinnern. Und die kommt auch immer mal wieder auf den Tisch tatsächlich. Die gibt's immer noch und die wird auch immer noch gerne gespielt. Und da habe ich, glaube ich, tatsächlich, das würde ich so als den Start meines Brettspielinteresses bezeichnen. Dann ist aber relativ lange Zeit nicht so viel passiert. Dann gab es mal das eine oder andere Spiel und dann bin ich da relativ selten dazu gekommen. Und 2014 hat es mich dann irgendwie nochmal gepackt, dass ich gesagt habe, irgendwie immer nur den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, das ist es nicht. Ich brauche irgendwie einen Ausgleich. Ich brauche mal was zum Anpacken, was mit Haptik und so. Und bin irgendwie auf tatsächlich Tabletop gekommen. Gedacht, gehst du mal in den nächsten Games Workshop Laden und lässt dir das mal zeigen. Das wolltest du schon immer mal ausprobiert haben. Und dann habe ich zugeschlagen, habe dann einen Haufen Geld bezahlt für die Blutinsel-Starterbox seinerzeit. Und muss aber gestehen, es hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich bin immer tiefer eingestiegen. Wobei ich auch sagen muss, das Bemalen habe ich tatsächlich schon in den 90ern angefangen mit Revell-Modellen. Also ganz, ganz klassisch Revell-Modelle, Flugzeuge zusammengeklebt und da mit den Revell-Farben bemalt. Das habe ich dann aber jahrelang nicht weiter verfolgt und dann erst 2014 wieder aufgenommen. Und diese Mischung aus Spielen und Basteln und Malen, das, was mich dann jetzt doch so lange an dem Hobby begeistert tatsächlich.
Das hätte dann echt schon fast ein Jahrzehnt bald.
Ja,
wenn genau. Man so überlegt, das ist echt krass.
Definitiv, ja.
Und würdest du sagen, du bemalst eher Tabletop oder Brettspiele? Wie ist das bei dir? Wo liegt der Fokus jetzt?
Also definitiv Tabletop. Das, weil es, glaube ich, auch spielerisch, was so die Figuren angeht, die Mehrzahl ist. Bei Brettspielen habe ich jetzt viel auch Brettspiele gespielt, die gar keine Figuren haben. Ne? Also jetzt hier die LCGs zum Beispiel und Herr der Ringe LCG hat mich ja auch lange beschäftigt. Dann, was weiß ich, Zug um Zug zum Beispiel, da bemalt sie die Kleinwaggons einfach nicht. Ne? Und also insofern Schwerpunkt eindeutig auf den Tabletop-Sachen. Auch so vor dem Hintergrund, dass man dann sich ja noch so ein bisschen neben den Figuren austoben kann, bezogen auf so das Thema Gelände, Terrainbau, ne, also irgendwie die Spielplatte verschönern und so weiter. Das ist auch noch so ein Aspekt, der mir sehr viel Spaß macht, wenn man sich da so richtig austoben kann und ja einfach frei vor sich hin basteln und malen kann. Tatsächlich bei den Brettspielen bislang relativ wenig Ausflüge gemacht. Reise nach Mittelerde, da hatte ich mal ein paar Miniaturen bemalt. Ich glaube, wir zusammen haben mal bei Super Dungeon Explorer die eine oder andere bemalt, ne? Da war mal was. Arcadia Quest, das waren eigentlich so die Ausflüge in die Brettspiele tatsächlich. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob man das dazu zählen kann, aber sowas wie Space Hulk, auch von Games Workshop, das ist jetzt, also ich glaube, es zählt als Brettspiel, ist aber ja irgendwie doch sehr, sehr nah am Tabletop angesiedelt, sind mehr oder weniger auch Tabletop-Minis, die da drin sind. Wenn man das noch bezählt, okay, da habe ich dann auch noch was bemalt, aber ja, Schwerpunkt Tabletop definitiv.
Spannend. Und du machst das ja A, relativ lange und B, hast du parallel ja noch einen Blog auch laufen. Seit wann läuft der?
Der läuft tatsächlich seit 2020. Das war so ein Corona-Lockdown-Ding. Und irgendwie dachte ich, Mensch, jetzt kannst du dich mit anderen so live gar nicht austauschen. Insofern versuchst du mal den Weg des Blogs zu gehen, mit anderen da in Kontakt zu kommen. Und seitdem schreibe ich da so einmal im Monat. Mehr schaffe ich da, glaube ich, nicht, weil auch jetzt natürlich das Leben nebenbei noch stattfindet. Aber so das, was mich gerade beschäftigt an Projekten, gebe ich doch dann immer mal so ein Lebenszeichen von mir. Ne? Das ist immer sehr stark projektgetrieben. Also ist gar nicht so festgelegt auf jetzt irgendwie ein Spielsystem, sondern das, was mich gerade so beschäftigt, da schreibe ich dann immer mal drüber. Letztes Jahr war es lange Zeit Star Wars Legion. Dann hatte ich auch mal so ein bisschen Ausflüge in die Welt nach Tamriel. Also hier die Elder Scrolls gibt's auch ein Tabletop mit, wie ich finde, sehr schönen Figuren. Das Spiel selber ist, kann man drüber diskutieren, wie gut oder wie schlecht das ist, aber die Figuren sind wunderschön und solche Dinge, genau. Und aktuell bin ich gerade so in das Thema Mittelalter eingestiegen, Kreuzzüge, da gibt es dann auch das eine oder andere zu lesen. Und naja, geht ja eben immer dann auch darum, wie bemalt man das Ganze, wie geht man daran, was gibt es vielleicht für neue Sachen. Letztens hatte ich über den Blog tatsächlich einen Austausch zum Thema, wie malt man schönes, warmes Weiß, also die Kreuzritter, die ihre weißen Umhänge anhatten. Das soll ja organisch aussehen, vielleicht auch so ein bisschen wärmeres Weiß sein, ne, weil es dann auch so ein bisschen sich der Dreck absetzt auf den Umhängen. Und das war durchaus interessant, ne, wie man da rangeht, wie kann man sowas malen, weil gerade Weiß, wer schon mal versucht hat, mit Weiß zu malen, weiß, das ist, also wer mit Weiß gemalt hat, weiß, das ist eine durchaus anspruchsvolle Farbe.
Das ist spannend. Finde ich super cool. Ich habe noch nicht so viel mit Weiß gemalt grundsätzlich. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, da das dann realistisch wirken zu lassen. Ja, dann könnten wir eigentlich sogar fast direkt in die Grundlagen des Miniaturenbemalens einsteigen. Unser erstes Kapitel sozusagen.
Mhm. Gerne.
Von daher, du hast es ja schon angesprochen, vielleicht fangen wir diesmal an mit verschiedenen Maltechniken. Was gibt es denn da grundsätzlich? Woran orientiert man sich heutzutage? Was ist da so auf dem Markt Standard? Was ist aktuell?
Ja, ich glaube, der Klassiker ist immer noch das Schichten, was, denke ich, auch in den letzten, im letzten Jahrzehnt sehr stark auch durch Games Workshop gepusht wurde. Also wirklich eben dieses Ich, oder beziehungsweise wir müssen ein bisschen weiter vorne anfangen. Ne? Also du hast ja bei den Minis immer so ein bisschen die Herausforderung, die sind relativ klein. Das heißt, das ganze Thema mit Licht und Schatten, so wie wir das aus der Realität kennen, das funktioniert für unser Auge nur bedingt, einfach aufgrund der geringen Größe der Minis. Das heißt, wir müssen so ein bisschen durch den Einsatz von mehreren Farbschichten, daher kommt da der Begriff Schichten, müssen wir eigentlich dieses Licht- und Schattenspiel ein bisschen künstlich befördern. Das hat Games Workshop auch mit ihren hochdetaillierten Miniaturen, da sind sie ja durchaus recht weit von, was die Qualität angeht, hat das natürlich sich so zur Aufgabe gemacht und hat letztendlich so ein Drei-Schicht-Modell damals angefangen, ne? Dass man immer gesagt hat, also man macht, gut, das kann man jetzt eigentlich nicht mitzählen, du musst ja eine Mini, damit die Farbe hält, musst du die immer erstmal mit einem Spray grundieren. Das ist in der Regel ein Lack, der auf das PVC oder PE, je nachdem, was das jetzt für ein Material ist. Bei den Brettspielen sind es ja meist PVC-Miniaturen, Games Workshop und die ganzen Tabletop-Sachen, das sind oft PE-Miniaturen, beziehungsweise dann gibt es ja noch Resin und so von diesem Metall, ne, diese ganzen Sachen, aus denen Minis so sind. Und da hält halt die in der Regel Acrylfarbe, die wir ja verwenden, hält eher schlecht. Also das heißt, im Prinzip brauchen wir eine Grundierung und das macht man in der Regel mit einem Spray. Da gibt es auch von den ganzen Herstellern verschiedene Sachen. Gibt es auch Airbrush-Grundierungen. Aber im Grunde kommt also irgendwie eine dunkle oder graue Schicht drauf, damit die Farbe besser hält. Und dann fängst du eigentlich an beim Schichten mit den Basisfarben. Das heißt, du überlegst dir, wie soll der Mantel aussehen, du machst eine Hautfarbe drauf, du malst die Haare und hast dann aber erstmal, also da wählst du in der Regel auch sehr kräftige und dunkle, gut deckende Farben. Dann hast du aber in der Regel ein relativ flaches oder flachwirkende Miniatur. Ne, so. Und dann gehst du letztendlich hin und willst so ein bisschen die Highlights rausstellen. Also zum Beispiel so einzelne Finger, im Gesicht Nase und Kinn vielleicht, bei irgendwelchen Sachen Mäntel zum Beispiel, die Mantelfalten, also alles, wo Licht drauf fällt, was ein bisschen heller leuchtet, während eben tatsächlich so, was weiß ich, ein Hosenbein oder eine Falte im Knie, die ja in der Regel eher so einen dunklen Schatten wirft, die willst du dunkler haben. Und das heißt, in der zweiten Schicht gehst du eigentlich ran und machst dann einen Wash drüber, also eine sehr, sehr dünne Farbe, die eigentlich so behandelt sind, dass sie sehr gut in diese Vertiefungen fließen und dort auch sich sammeln und trocknen und auf den Oberflächen gar nicht so viel haften, sondern nur vielleicht so einen leichten Filter hinterlassen, nenne ich es jetzt mal. Also die Farbe noch mal ein bisschen abdunkeln, die Basisfarbe. Und dann geht es im Prinzip darum, mit der dritten Schicht die Highlights rauszuarbeiten. Also du nimmst dann von den jeweiligen Grundfarben etwas helleren Ton und trägst das dann eben entsprechend auf die Kanten, auf die Schultern zum Beispiel oder auf die Nase, auf dem Gesicht, was ich eben gerade gesagt habe, und bringst so ein bisschen Licht- und Schatteneffekte künstlich rein und dadurch wirkt die Miniatur dann aber am Ende auch deutlich plastischer. Und das ist so dieses grundlegende Schichtenmodell. Das haben die Profimaler natürlich, die lachen über drei Schichten, die haben das in, ich weiß nicht, wie viel unendliche Schichten ausgearbeitet. Aber das ist, ja, man muss ja immer wissen, was man da an Anspruch hat, was man erreichen will. Also mit drei, vielleicht vier, maximal fünf Schichten für die Fortgeschrittenen kommst du da eigentlich schon gut weg. Hat aber so ein bisschen den Nachteil, dass es sehr zeitaufwendig ist. Und um vielleicht so ein bisschen Zeit zu sparen, gibt es das Trockenbürsten, ne, das Dry Paint. Auch da gibt es zum Beispiel von Games Workshop. Für mich sind die, deswegen erwähne ich sie so oft, die sind halt relativ viel vorneweg gelaufen, haben Maltechniken in die breite Masse gebracht, ne, und würde ich sagen, erfunden. Das, glaube ich, stimmt nicht immer. Aber zumindest haben sie es sehr gut vermarktet. Das muss man ihnen schon lassen. Und Genau, also das Drybrush ist im Prinzip, dass du eine Farbe nimmst. Da kannst du eigentlich auch eine normale Acrylfarbe nehmen oder du nimmst eben eine etwas speziellere, trockenere Farbe, wie sie Games Workshop anbieten. Nimmst sie mit einem breiten, weichen Pinsel auf und schmierst dann aber einen Haufen von der Farbe, die du gerade im Pinsel hattest, eigentlich auf ein Küchentuch. Also das heißt, du willst gar nicht so viel Farbe im Pinsel haben. Das machst du eigentlich so lange, dass du diese Farbe wieder aus dem Pinsel rausstreichst, bis auf dem Papier nichts mehr zu sehen ist. Und dann gehst du mit so Wischbewegungen ganz vorsichtig über die Mini. Also letztendlich ist das eine sehr schnelle, wenn auch nicht ganz so saubere Art, Highlights zu schaffen. Ne? Also eigentlich kannst du auch wieder, du hast die Basefarbe aufgetragen, du hast den Shade aufgetragen und dann gehst du mit dem Trockenbürsten drüber und kriegst relativ schöne, mit ein bisschen Übung, wie ich finde, bei verschiedenen Dingen auch sehr natürlich wirkende Highlights. Ne? Also da die Kanten, die so cool richtig rausstehen, die erwischst du auch sehr stark. Die Sachen, die flach sind, die erwischst du im besten Fall nur wenig oder gar nicht. Und damit kriegst du, wie ich finde, mit ein bisschen Übung sehr schöne Verläufe hin. Muss aber eben ein bisschen aufpassen, dass du es auch nicht übertreibst, weil leider kann man sich damit auch, wenn man es zu doll macht und den Pinsel nicht richtig ausgestrichen hat, kann man sich so eine Mini auch ein bisschen versauen. Aber ich sag mal so, das ist wie so oft, ne, alles auch ein bisschen Übungssache. Und ich finde, auch wenn es ein bisschen bei den Profis in Verruf geraten ist, ich finde es immer noch eine schöne Technik, sehr schnell Highlights zu erzeugen.
Klingt auf jeden Fall cool. Mag Frage, ja, bei dem Dry Paint, wenn du sagst, 90% wird wieder ausgestrichen, ist das dann nicht eigentlich eher eine große Verschwendung? Gibt es da nicht irgendwie was Nachhaltigeres?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist an der Stelle Verschwendung so ein bisschen, ja, findet statt. Kann man nicht drum rumreden. Muss man ehrlicherweise sagen, du kannst natürlich, wenn du diese Farben nimmst, kannst du natürlich ein bisschen darüber steuern, wie viel nimmst du in den Pinsel auf. Also du tust den natürlich jetzt nicht tief ein und machst vielleicht nur irgendwie so einen Tropfen Farbe auf ein Blatt Papier oder auf eine Pappe. Okay. Aber ja, viel Farbe bleibt einfach im Tuch hängen. Das ist so. Ich wüsste im Moment nichts Nachhaltigeres. Kenn das nur so, ja.
Interessant. Vielleicht kommt es ja noch.
Genau. Die Farben oder diese ganze Bemalsache entwickelt sich ja auch ständig weiter.
Ja, das finde ich auch so das Spannende daran. Ganz kurz, vielleicht einen Schritt zurück. Wenn du sagst, dass man die Figuren mit so einem Grundierungsspray einsprüht, bearbeitest du deine Figuren auch vorher noch irgendwie?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also die Tabletop-Figuren sind ja meistens nicht zusammengesetzt, sondern kommen ja in Einzelteilen. Das heißt, du musst sie vorher erstmal zusammenkleben. Da hast du in der Regel relativ oft dann eben solche Gusskrater, die du entfernen musst. Also die sind ja in solchen Gussrahmen eingehängt. Und mit einem Clipper klippst du dann die Teile raus und da, wo du die Teile, den Arm oder den Körper vom Gussrahmen abklippst, da bleibt dann immer so ein kleines Pöpselchen übrig, genau. Da gibt es dann entsprechend einen Gussgratentferner. Das ist ja letztendlich fast schon wie eine Klinge, nur stumpf. Keine scharfe Klinge, sondern eine stumpfe Klinge, wo man dann eben so über das Plastik kratzt. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch was bei Brettspielfiguren durchaus Anwendung finden kann. Gerade bei den gegossenen Figuren aus PVC, hast du ja ganz oft, da wo die Formen zusammengesetzt sind, hast du ja ganz oft diesen Gussgrat einmal, der so einmal rings um die Mini läuft. Ja. Da hat man so ganz oft, der fängt so schön in der Mitte des Fußes an und geht dann so einmal ringsrum auf die andere Seite. Genau, und je nachdem, wie gut oder wie schlecht die Gussformen sind, ist das mal mehr oder mal weniger deutlich. Und da kann man natürlich mit so einem Gussgratentferner, es reicht aber auch ein scharfes Bastelmesser oder überhaupt ein scharfes Messer, was man vielleicht nicht mehr braucht, geht im Zweifelsfall auch ein Küchenmesser, kann man das ganz leicht abkratzen, nicht zu viel Kraft nehmen, dafür lieber ein bisschen öfter und dann wird das schön flach. Und das sieht natürlich, wenn du das nachher bemalt hast, sieht das dann natürlich viel besser aus, weil wir denken nochmal an das Thema Dry Paint. So eine Kante, die erwischst du natürlich mit einem Trockenbürstpinsel hervorragend und die sticht dann so richtig hell hervor. Also insofern ja, ein bisschen Bearbeitung macht durchaus Sinn. Und bei Minis, die vielleicht jetzt aus Resin sind, das ist ja so ein Kunststoffgemisch, was jetzt vor allen Dingen eben so bei kleineren Serien verwendet wird, da macht es durchaus auch mal Sinn, die Minis abzuspülen mit Seifenwasser. weil tatsächlich in diesen Formen wird so ein Lösemittel verwendet, damit die sich nachher besser rauslösen. Das gleiche Zeug verhindert aber auch, dass die Farbe, also auch der Lack auf der Mini bleibt. Deswegen gibt es so die Empfehlung, durchaus auch mal die Minis dann abzuwaschen. Aber ich muss gestehen, ich mache das jetzt auch nicht so häufig und so richtig, richtig fies Probleme hatte ich damit noch nicht. Also ich glaube, man muss es nicht unbedingt machen. Der eine oder andere empfiehlt es nur gerade eben bei diesen Resin-Minis. Da scheint das eher ein Thema zu sein.
Und dann sagtest du eben noch, dass du bestimmte Figuren ja auch zusammensetzen musst. Mhm. Das war ja, glaube ich, auch bei Super Dungeon Explorer. Ich hatte da, glaube ich, einen speziellen Kleber auch eigentlich für benutzt. Aber ich weiß noch, meine Figuren haben nicht so gut gehalten. Hast du da eine Empfehlung, wo du sagst, ey, bisher mit dem Kleber hat es ganz gut geklappt?
Also das kommt wieder ein bisschen auf das Material an, was tatsächlich aus dem die Minis gemacht sind. Es gibt ja von zum Beispiel Revell speziellen Kleber für diese Plastikminis, aber der geht halt nur wirklich mit PE. Das heißt, du kannst damit, also der löst im Prinzip dieses PE auf chemischer Basis an, dann drückst du die Teile zusammen und dann verschweißen die regelrecht. Das hält auch richtig stark und greift auch sehr schnell, funktioniert aber eben tatsächlich nur mit PE. Und da Brettspielminis meistens aus PVC sind oder wenn was aus Metall ist oder aus Resin, dann hilft eigentlich nur Sekundenkleber.
Ach krass.
Da kann ich tatsächlich, eigentlich kann man da so die Klassiker hier, ne, so den U oder was weiß ich, was es da so im Handel gibt.
Zur Schulzeit.
Die kann man da aber sehr gut nehmen und dann hält das auch, ne. Man muss eben nur so ein bisschen im Hinterkopf haben, der Sekundenkleber, der trocknet ein bisschen spröder aus, ne? Also das heißt, die Figuren, die du so klebst, die überleben den Sturz vielleicht nicht ganz so gut und brechen dann gerne auch an den Stellen wieder ab. Das ist so, da kannst du eigentlich wenig dran machen. Aber ich sag mal, ansonsten ist das das Mittel der Wahl. Ne?
Okay, jetzt hatten wir die Schichten in den Dry Paint und ich glaube, du hattest noch ein paar weitere.
Genau, ich glaube, was tatsächlich erwähnenswert wäre, sind so diese Speedpaints, die die letzten zwei, drei Jahre so aufgekommen sind.
Ja.
Vor diesem Hintergrund, dass eben viele gesagt haben, so, oh, das Schichten, das dauert mir zu lange, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe da keinen Bock, meine Minis da irgendwie stundenlang zu bemalen. Jetzt gab's tatsächlich auch schon länger von so Spezialanbietern sogenannte Inks, also Tinten, ne, sehr stark verdünnte Acrylfarben. Und auch da wieder, ich muss es wieder sagen, Games Workshop, sehr gute Marketingkampagne gemacht, sehr gut das in eine Farbreihe gepackt, das Contrast Color genannt und hat entsprechende Grundierungen zugepackt. Also du grundierst die Minis dann an der Stelle nicht dunkel, sondern eher hell und gehst dann mit diesen sehr dünnen Kontrastfarben drüber. Die trocknen auch, also es ist so ähnlich wie ein Wash, nur ein bisschen kräftiger. Die trocknen an den Oberflächen eher weniger, in den Vertiefungen eher mehr aus. Und damit hast du ganz automatisch diese Licht- und Schatteneffekte. Und du kriegst im besten Fall, wenn du damit zufrieden bist, eigentlich im ersten Schritt schon eine Mini, wo ich mal sagen würde, die ist spielbereit. Also je nachdem, was man so für einen Anspruch hat, wie die Minis aussehen sollen, da kannst du schon hinkommen und sagen, jo, die hat einen Zustand, da kann ich mitspielen. Ein bisschen einschränken muss ich es an der Stelle. Meiner Erfahrung nach funktionieren die Farben auf Minis, die sehr viele Details haben, eher besser. Also die brauchen sehr viele Abwechslungen zwischen Oberfläche und Vertiefung, damit sie funktionieren. Wir haben tatsächlich mal versucht, hier bei uns die eine Mini mit von Arcadia Quest, die sehr viele glatte Flächen haben. Die haben ja vergleichsweise große Köpfe, ein sehr glattes Gesicht mit dieser Farbe zu bemalen. Das hat nicht so gewirkt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hätte ich wahrscheinlich eher die klassischen Farben genommen. Aber ich sag mal jetzt, bei sowas wie zum Beispiel Reise durch Mittelerde, ne, so eher diese klassisch 28 mm Minis, funktioniert wunderbar. Kann man gut machen. Und dann vielleicht noch ein Dry Brush drüber und die Mini sieht tipptopp aus für Spielzwecke, meines Erachtens.
Ist ja vor allen Dingen vielleicht für so Spiele, wo man relativ viele Gegnerfiguren, die man gar nicht so im Detail anmalen will oder so, passend.
Genau, also gerade für Masse, damit kannst du unwahrscheinlich viel Zeit sparen und in viel, viel Masse auch bemalen, ja.
Cool. Und dann hattest du noch was von Oil Washes,
meinen? Genau, also das wäre jetzt aus meiner Sicht eher was für die fortgeschrittenen Maltechniken. Es ist so ein bisschen Ja, ein kleiner Trend vielleicht gewesen, so, also vor allen Dingen, ich meine, im letzten Jahr kam das auf, dass man gesagt hat, ey, lass doch mal Ölfarben nehmen, damit kann man doch auch wunderbar Washes machen, also ne, Ölfarben kannst du ja wunderbar mit tatsächlich verdünnen, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit auch eben sehr, sehr, sehr flüssig machen und damit im Prinzip einen Wash herstellen, wo du die Mini mit einkleisterst, mehr oder weniger, also es ist wirklich ein vollständiges Bedecken mit dieser sehr flüssigen Farbe. Und der Vorteil gegenüber den auf Wasser basierenden Acrylfarben ist ja, dass du Öl immer wieder aktivieren kannst, indem du nämlich diesen Verdünner einfach wieder zum Beispiel auf einen Q-Tip nimmst oder auf einen Lappen nimmst, kannst du die Farbe immer wieder aktivieren und kannst sie immer wieder bearbeiten.
Krass.
Und was viele dann eben machen, ist, dass sie tatsächlich die Ölfarbe antrocknen lassen, 24 Stunden lang. Und dann nehmen sie ein Tuch oder ein Q-Tip, je nachdem, was man da erreichen will, und gehen ganz leicht über die Mini drüber. Das heißt, streichen so ein bisschen von den Oberflächen die Ölfarbe wieder runter und kriegen damit eigentlich den gleichen Effekt, wie ich den gerade mit den Contrast Paints beschrieben habe. Haben aber so ein bisschen den Vorteil, dass die Ölfarben vielleicht einfach noch ein bisschen natürlicher wirken, ein bisschen weniger knallig, ein bisschen gedeckter. Und du auch, glaube ich, ganz gute Nass-Übergänge machen kannst. Also gerade wenn du sowas machen willst wie Feuer, ne, wo du Rot, Orange, Gelb so auch fließend ineinander übergehen lassen willst. Das funktioniert möglicherweise mit Ölwashes besser, geht aber auch ganz gut mit Contrast-Paints. Solange die flüssig sind, kannst du die auch ganz gut miteinander vermischen. Aber ist halt aufwendiger, ist auch eine Sache, wo du einen gut belüfteten Raum brauchst. Ne? Ölfarben riechen, die Verdünnung riecht, das darf man alles nicht vergessen. Und du brauchst schon wieder mehr Zeit, weil du die Trockenzeiten natürlich berechnen musst. Die Kontrastfarben, die lässt du eine Stunde trocknen, dann sind die gut. Ne? So eine Ölfarbe, die ist in 24 Stunden angetrocknet, dass du es weiter bearbeiten kannst. Durchgetrocknet ist die, glaube ich, erst nach 2-3 Tagen. Das liegt so in der Natur der Farbe. Das muss er so im Hinterkopf haben. Also meine Meinung ist, dass das eher was für Leute ist, die dann schon ein paar Erfahrungen gemacht haben und sich dann einfach ein bisschen weiterentwickeln wollen und ein bisschen was Neues ausprobieren wollen.
Du hattest vorhin gesagt, dass du im Rahmen deines Blogs, dass du dich meistens von Projekt zu Projekt durcharbeitest. Wie gehst du da voran? Also gerade wenn du jetzt überlegst, okay, ich muss jetzt hier die ganzen Vorbereitungen machen, die ganzen Farben, wie will ich das shaden, highlighten etc. Wie suchst du dir so eine Art Projekt aus? Wonach gehst du da?
Naja, es kommt ja so ein bisschen drauf an, wo man herkommt. Also oft ist ja beim Tabletop so diese Geschichte, dass du sagst, mich interessiert eine bestimmte, also wenn ich jetzt an das historische Tabletop denke, mich interessiert eine bestimmte Zeitspanne, eine bestimmte Periode, ich jetzt gerade persönlich die Kreuzzüge, oder ich will mich in einem bestimmten Fantasy-Setting rumtreiben, was vielleicht auch, ne, siehe Star Wars Legion, eine sehr ausgeprägte Lore im Hintergrund hat. Das heißt, ich fange eigentlich immer erstmal damit an, dass ich ein bisschen den Hintergrund recherchiere und überlege, was könnte passen, was brauche ich einfach. Ne?
Also okay.
Gibt's Vorgaben, ne? Ich sag mal jetzt gerade Star Wars, wenn wir an die Sturmtruppler denken, ja nun, die sind halt weiß, ne? Die haben ihre weiße Rüstung. Also muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich weiße Plattenpanzer malen? Ne? Und bei den Rebellen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil da kommt es nicht ganz so drauf an. Da kann man sich bei den Klamotten, die haben, so ein bisschen mehr austoben, kann eine Dschungeltarnung machen, wenn man das mehr auf Endor angesetzt haben will. Oder wenn man so ein Tatooine-Setting hat, dann nimmt man eben Sand- und Wüstentarnung. Aber auch da kannst du dich ja durchaus mit beschäftigen. Ne? Welche Tarnfarben hättest du gerne? Ja, dann geht's los, dass ich so ein bisschen gucke, was will ich eigentlich da malen, was brauche ich, ne? Also brauche ich neben den Klamotten zum Beispiel auch noch Schuhe, ne? Was haben die für Schuhe? Haben die Lederschuhe? Wie sehen die Waffen aus? Brauche ich eher dieses typische Gunmetal oder ist es eher so, diese Waffen sind die eher so schwarz-grau, ne? Weil die lackiert sind oder weil die Kunststoffgehäuse haben. Also auch schon so mit den Details beschäftige ich mich. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut auf die Brettspiele übertragen, weil ich denke ja, auch Brettspiele kommen meistens in so einem Setting, was so ein paar Vorgaben macht. Habe ich eher so ein sehr, sehr quietschbuntes Setting, habe ich eher so ein eher düsteres Setting, wo ich mich mit den Farben vielleicht dann auch ein bisschen dunkler halte. Ne? Oder auch eine sehr interessante Sache, wenn ich an Zombieside denke. das klassische Zombie-Zeit, was ja eher so in der Jetztzeit spielt, die moderne Zombie-Apokalypse, wo die Zombies eigentlich irgendwie immer so gräulich rumlaufen. Ja, und dann Zombie-Zeit Black Plague, wo du in diesem Fantasy-Setting eigentlich Zombies hast, die so eher grüne Haut haben. Also durchaus auch so ein bisschen die Frage, okay, wie sollen denn meine eigentlich aussehen? Ne? Und ja, und dann gucke ich, also YouTube ist da auf jeden Fall eine wichtige Quelle, weil ich glaube, es gibt nichts, was nicht irgendwie schon mal jemand anders bemalt hat, wo man sich durchaus auch mal so ein bisschen inspirieren lassen kann. Da gibt's gute und gibt's schlechte Sachen, wie das immer so ist, ne? Aber wenn man der eine oder andere Hinweis ist vielleicht dabei. Ja, und dann überlege ich halt mit welchem Anbieter möchte ich das machen, oder beziehungsweise andersrum, mit welcher Technik möchte ich das machen, und dann suche ich mir so ein bisschen die Produkte des Anbieters aus. Ne? Also möchte ich das mit Speedpaints machen, weil es einfach schön schnell gehen soll? Möchte ich das eher mit klassischen Farben machen? Und dann eben auch so ein bisschen eher die Frage, da kommen wir ja später auch noch dazu, was gibt es so für Farbranges, welcher Hersteller steht wofür? Das entscheidet auch so ein bisschen darüber, welche Farben hole ich mir. Und auch das ist ja noch ein Thema, was wir später nochmal anschneiden wollen, aber auch das Thema, wie will ich denn die Bases haben? Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Ne? Also Fantasy-Setting, das heißt, mache ich die Bases der Miniaturen, sind die Acryl durchsichtig? Sind die vielleicht tatsächlich eher solche Platten, Bodenplatten in irgendwelchen Raumschiffen? Oder im Fantasy-Setting, was weiß ich, wie Dungeon Saga, sind es eher Steinplatten, die ich auf dem Boden machen möchte? Also das überlege ich mir dann schon vorher, und je nachdem besorge ich mir dann eben auch noch passende Basing-Materialien.
Also es ist dann tatsächlich ein richtiges Projekt eigentlich, was du angehst, mit einer bestimmten Anzahl an Figuren, oder schnappst du dir dann einfach, also ich sag mal jetzt bei Stormtroopers oder so, hast du vielleicht 10, 20 Stück oder so von den gleichen, wird das dann nicht ein bisschen langweilig nach einer Weile? Also man braucht ja schon Durchhaltevermögen, oder?
Definitiv, ja. Also das ist tatsächlich immer so die Kunst, und ja, ich meine, der Podcast hier heißt Pile of Happiness, was ein Pile of Shame ist, weiß, glaube ich, jeder von uns. Und ja, den habe ich auch, und der besteht bei mir aus viel Plastik und Metall. Das Durchhalten ist tatsächlich immer so eine Sache. Ne? Also in der Regel fängst du ja irgendwie schon an mit so einer Starterbox. Das ist ja vielleicht tatsächlich gar nicht mal so weit weg von dem, wie ein Brettspiel kommt. Ne? Also du hast dann in der Regel so eine Starterbox irgendwie ein, zwei Fraktionen, Regelheft, paar Spielmaterialien, Würfel, Messgeräte, was weiß ich, was du so brauchst. Ein paar Karten, je nachdem. Und dann hast du irgendwie für ein, zwei Fraktionen erstmal so eine Grundzahl, wo du in das Spiel einsteigen kannst. Aber in der Regel reicht das natürlich nicht. Das heißt, du musst expandieren. Und wie du schon sagst, dann kommen da nach und nach Minis und Minis und Minis dazu. Und in der Regel kauft man ja auch schneller, als man bemalt, weil man ja dann die großen, richtigen Spiele spielen will. Und ja, und ich sag mal so, was es da vielleicht so gibt, also was ich immer versuche, ist so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass ich eben nicht 40 Sturmtrupper am Stück bemale, sondern in der Regel kommen die ja, also jetzt bei Star Wars Legion, kommen die in 7er Packs. Das heißt wirklich eine Einheit Sturmtruppler, dann wieder ein Charaktermodell, ne, dass einfach mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also jetzt Star Wars Legion ist nicht so bastelintensiv, die Miniaturen sind relativ weit fertig, da musst du vielleicht mal nur irgendwie noch die Arme ankleben, das war's. Aber bei anderen Systemen, wo du viel mehr basteln musst, versuche ich das auch tatsächlich so zu machen, eben auch wenn ich das schon gekauft habe, das nicht gleich zusammenzubauen, sondern wirklich bauen, bemalen, nächste Einheit bauen, bemalen, weil diese Abwechslung einen so ein bisschen auch mit kurzfristigen Erfolgserlebnissen versorgt. Ne? Hey, ich habe eine Einheit zusammengebaut. Hey, ich habe die Einheit bemalt. Und ich komme eigentlich so ganz gut klar mit so Gruppen von 4 bis 8, maximal 10 Minis. Das ist, glaube ich, noch was man ganz gut auch so als Batch-Painting wegarbeiten kann. wenn du mehr hast, also zumindest mir geht so, ich kenne auch andere, denen macht das nicht so viel aus, aber mir geht so, mehr als 10 wird dann auch schnell anstrengend und ja, langweilig, wie du sagst. Ne? Das fängt dann an zu frustrieren irgendwann. Und dann lässt man es eher liegen und fängt was Neues an.
Das kennt man auch. Schöne Sammelleidenschaft auf jeden Fall.
Ja, ja.
Das weitere Hobby im Hobby. Dann hattest du schon angesprochen, dass von Games Workshop Citadel Farben, ich glaube, das ist so das, was ich als erstes auch mit kennengelernt habe damals. Dann bin ich, glaube ich, über den Kickstarter von Scale 75 mal irgendwann gestolpert. Die haben ja auch ganz besondere Farben. Ansonsten gibt es wahrscheinlich zig andere Brands. Was ist da so bei dir deine Präferenz oder ist es wirklich projektabhängig, wie du eben sagtest?
Also ich habe tatsächlich auch mit den Farben von Games Workshop angefangen, einfach weil sie auch sehr gut die Farben passend zu ihrer Figuren-Range haben. Ne? Also du kriegst halt tatsächlich die Farben abgestimmt. Und damals, als ich angefangen habe, war das Schichten ja tatsächlich das Nonplusultra in der Bemalung. Das heißt, sie haben auch ja sehr gut abgestimmt. Grundfarbe, Wash und hellere Highlight-Farbe, sodass du eigentlich ganz bequem vor dich hinmalen kannst. Was aber tatsächlich so ein bisschen der Punkt ist, also Games Workshop an sich ist relativ teuer. Das heißt, der Einstieg wird einem preislich nicht gerade versüßt. Dafür sagen die eben, ey, unser System funktioniert aber, du musst nicht viel selber machen, du kannst es einfach anwenden. Mhm. Und was ich aber glaube ich, oder was ich denke, was auch wichtig ist, es sind halt Farben, die sehr im Großteil sehr knallig, sehr bunt, sehr kräftig sind. Warum? Weil sie sehr gut zu diesen Fantasy-Systemen passen. Sei es jetzt Age of Sigma mit eher so diesem, naja, ich will jetzt nicht sagen klassischen Fantasy-Ansatz, aber schon vielen Anleihen daraus. Oder sei es jetzt auch 40K. Ja, natürlich gibt es da auch so ganz, ganz dunkle Orden und die sehr dunkle Farben haben, aber trotzdem ist es irgendwo immer noch so diese gotische Fantasy oder wie ich das nennen soll, ne, oder wenn wir jetzt an die verschiedenen Space Marine Orden denken, immer teilweise auch sehr, sehr knallige Farben. Mhm. Das ist meines Erachtens, also das ist okay für diesen Anwendungsfall. Das ist aber, wenn du mehr in diese historischen Tabletops einsteigen möchtest oder historische Brettspiele, das ist ja eigentlich egal, wo die Minis herkommen, dann sind das eher nicht die passenden Farben. Und da meines Erachtens kommen die Spanier ganz gut weg. Also vorneweg Vallejo, die ja auch eigentlich viel aus dem Modellbau kommen. Ne? Sehr, sehr stark eigentlich aus dieser Ecke da ihre Grundlagen haben. Dioramenbau, Modellbau, ne? Also eher so diese 1:35 Revell-Modelle, die klassischen, die man so kennt. Und dadurch eine sehr gute Range an gesetzten Farben haben, auch unterschieden nach Model Color, also eher die Farben, die du mit dem Pinsel aufträgst, die gleichen Farben auch nochmal für die Airbrush, die du dann gut mit der Airbrush verarbeiten kannst. Sehr gedeckte Farben, sehr akkurate Farben, vor allen Dingen, wenn du jetzt Richtung Tannfarben gehst, also wenn wir jetzt mal so an die großen kriegerischen Auseinandersetzungen des letzten Jahrhunderts denken, wo die Leute dann sagen, ja, aber mein amerikanischer Soldat, der soll exakt das Olivgrün angemalt sein, wie das damals war, dann wirst du bei Vallejo da fündig, dann findest du die Farbe, die du brauchst. Das ist eindeutig deren Stärke. Wobei die mit Game Color tatsächlich auch versucht haben, so eine Serie aufzubauen, die mehr so in dieses Fantasy-Setting passt. Aber ich glaube, bekannter sind sie einfach tatsächlich für die historischen Sachen. Und ja, Scale 75 habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung mitgemacht, aber was ich so gesehen habe, sehr gute Farben, sehr, sehr, sehr flüssig. Ne? Also kannst du sehr gut verarbeiten, sehr gut auftragen, musst vielleicht mal die eine oder andere Schicht noch mehr auftragen, weil es nicht gleich beim ersten Mal so vollständig deckt, aber das nimmt man dann gerne mal in Kauf dafür, dass sie sehr, sehr dünn aufzutragen sind und damit auch so ein Highlighting eigentlich sehr gut gelingen kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, aber das mag täuschen, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der ganz große Experte, Scale 75 geht auch mehr so ein bisschen in diese knalligere Fantasy-Richtung. So was ich aus der Range gesehen habe. Mag mich aber täuschen.
Also. Ja, ich glaube, also zumindest das, was ich damals gebackt habe, war aus dem Bereich, glaube ich, weil mir die Farben da sehr gut gefallen haben.
Ja.
Auch gerade so diese Grüntöne, diese sehr warmen, waldigen Farben hatten die da mit dabei, also sehr kräftig teilweise.
Ja.
Was man dazu sagen muss, ich glaube, ich hatte die unterstützt und dann irgendwie ein Jahr später oder so hatten die einen Skandal in Bezug auf, ich glaube, ein Hitler-Zeichen. Die hatten noch einige Kickstarter, aber dann war für mich das Eisen so ein bisschen verbrannt, muss ich sagen. Das war so ein bisschen geschmacklos, das haben sie nicht optimal gehandelt.
Klingt so ein bisschen ähnlich wie Jungs von AK, wie heißt die, AK irgendwas. Das sind ja auch so ein Spezialfarbenhersteller. auch sehr viel Airbrush-Sachen, sehr viel Dioramen-Sachen, die im Buch rausgebracht hatten. Mhm. Und dann detailgetreu irgendwie die Auschwitzkammern nachbauen konntest. Auch ein Riesenskandal, den sie meines Erachtens grottenschlecht gemanagt haben.
Hey.
Und, das hat zumindest bei mir, nee, geht gar nicht und hat auch bei mir im Umfeld eigentlich dafür gesorgt, dass die AK oder AK-Produkte eher gemieden werden, muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja, also das sind so Sachen, also da sollte man die Sensibilität einfach sich dessen bewusst sein, dass da also ganz klar Kante zeigen und das absolut ist sehr geschmacklos. Holla. Ja. Also genau, das als Anmerkung nebenbei zu den beiden Herstellern.
Ne? Genau. Mhm. Ja, genau, ne? Und ich meine, letztendlich kann man, wenn wir jetzt AK schon erwähnt haben, muss man vielleicht auch noch MOMIC erwähnen. Das ist auch noch so ein Anbieter, den ich mehr so in die Spezialecke packen würde. Kommt auch sehr stark aus diesem ganzen Dioramen und Modellbau. Mhm. Ist aber eben so für Enamel und Ölwashes bekannt, ist auch für das eine oder andere Basing-Material tatsächlich gut zu haben. Also wir haben sehr gute Strukturpasten, die man eben verwenden kann, wenn man mal, was weiß ich, Wüstenboden machen will, wenn man bestimmten Matschboden machen will, wenn man Betonboden machen will. Dafür gibt es entsprechende Strukturpasten. Das heißt, du trägst diese Paste einfach nur auf die Base auf, lässt die schön austrocknen, machst noch ein bisschen Wash drauf, bisschen Drybrush und Highlights drauf und du hast eine erstklassig aussehende Base. Das können die gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist das eher nachher was für die Leute, die sich Richtung Airbrush und vielleicht so historische Themen entwickeln wollen. Da ist deren Range, glaube ich, besser für geeignet. Also insofern so um man vielleicht noch den. Ach so, was wir vielleicht nicht vergessen dürfen, ist Army Painter. Ich glaube, die sind auch noch eine Erwähnung wert, aus Dänemark. Yeah. Auch eher eine Range, die ich mehr so in diesen Fantasy-Bereich packen würde, wobei sie auch Farben so fürs Historische anbieten. Lassen sich meines Erachtens auch sehr gut verarbeiten. Und Army Painter hat seinerzeit auch versucht, im Brettspielbereich Fuß zu fassen, hat Farbsets rausgebracht, zum Beispiel passend für Black Plague. Also tatsächlich mit den Anleitungen, hey, so kannst du ganz schön diese Zombies hier bemalen. Und ich glaube, was da auch erwähnenswert ist, ist deren Idee des Quickshades, das Dippen von Miniaturen. Das ist so ein Farbeimer, also so richtig so groß wie so ein Farbbottich, ja, wie man das aus dem Baumarkt kennt. Da ist der Quickshade drin und was die machen ist, die sagen den Leuten, hey, bemal doch einfach die Base, also mach die Basefarben auf unsere Minis oder auf deine Minis. So. Und dann nimmst du eine Zange, packst die Mini, die du bemalt hast, packst die an der Base und tauchst die kopfüber in diesen Quickshade. Lässt den schön abtropfen. Also das ist das Dippen, ja. Lässt die schön abtropfen, lässt die trocknen und dann ist die fertig. Das ist so ein cooler Wash oder so ein cooler Shade. Okay. Da brauchst du noch nicht mal Highlight. Ich hab's ausprobiert. Ich würde das mit dem, du brauchst nicht Highlighten, nicht unterschreiben, aber man muss dir zugestehen, es ist, je nachdem, was für einen Anspruch man hat, man kann mit den Minis dann spielen. Also, ja, ne, das geht. Ich finde, sie wirken danach immer noch ein bisschen flach und das Zeug hat leider so ein bisschen den Hang glänzend auszutrocknen. Aber wenn einen das nicht stört, wenn man sagt, hey, ich will einfach schnell vom Fleck kommen und ich will einfach ein bisschen schön farbige Minis haben, das muss kein Kunstwerk sein, dann geht das auch. Und wie gesagt, die bieten halt teilweise passend zu den Brettspielen mit Figuren oder Miniaturen, bieten die passende Maßsets an. Also insofern muss man die, glaube ich, auch nochmal erwähnen.
Das ist immer mega, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil wenn ich so an so Dinger denke wie, ich sag mal, Tainted Grail oder was habe ich noch, Ether Fields und keine Ahnung, was alles bei mir noch drin steht, brauche ich, glaube ich, für ein paar Brettspiele, wenn ich sie bemalen möchte, ein paar Quick and Dirty Solutions.
Ja, also ich glaube, die kann man bei den Herstellern finden. Also guck dir das gerne mal an, ja. Und sag mir, wie du es findest. Also ich bin auf deine Erfahrung gespannt.
Auf jeden Fall ist ja mal mega geil. Wir hatten eben schon kurz Airbrush angesprochen. Genau, also grundsätzlich, what about Airbrush? Wer braucht eine? Das ist ja immer so dieses ganz fancy, so ich mal da jetzt, also nicht malen, sondern ich sprühe mir das an. Mhm. Ist das überhaupt so fein möglich? Ist das eher so für die Bases oder auch zum richtig Bemalen? Oder was würdest du sagen?
Ja, also meine ganz persönlichen Erfahrungen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist nichts für Miniatur. Ich höre jetzt meinen Kumpel Christian, schönen Gruß an der Stelle, höre ich schon ganz laut schreien, der dann sofort sagt, nein, auf keinen Fall, damit kann man auch wunderbar Minis bemalen. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie gut kommt man mit dieser Bedienung der Airbrush klar und wie funktioniert das für einen? Das ist meines Erachtens auf jeden Fall eine Technik für Fortgeschrittene. Ich würde auch immer sagen, bevor ihr euch was holt, probiert es irgendwo bei jemandem aus, in einem Laden oder bei einem Kumpel, der eine hat, ob euch das liegt. Also das wäre so tatsächlich mein Tipp, weil die Anschaffung ist nicht ohne. Also da legst du mal locker 300 Euro hin, wenn du Kompressor und ordentliche Pistole und Parfum und Reinigungsmittel und was du alles brauchst, um zu starten. Wenn du dir das holst, dann bist du schon mal schnell 250, 300 Euro los. Und das dann nur, um sich hinterher zu ärgern und damit nicht klarzukommen, schwierig. Also meine persönliche Erfahrung, es funktioniert gut auf Fahrzeugen, auf Gebäuden, immer da, wo du vergleichsweise große, flache Flächen hast. Damit komme ich sehr gut klar, auch mit einer kleinen Düse. Ne? Und bei mir hört es tatsächlich bei den klassischen Minis, die so 28 mm, 30 mm groß sind, hört es dann eigentlich auf. Da kann ich maximal noch ein paar Grundfarben auftragen. Wenn man sagt, hier, was weiß ich, das Bataillon der britischen Infanterie, aus den napoleonischen Kriegen, die haben halt alle weiße Hosen. Ja, komm, lass mal hier so ein leichtes Grau aufsprühen. Da kann man das noch machen. Okay. Ja. Aber genauer arbeiten fällt mir dann nachher schon schwer. Aber es gibt natürlich Leute, die das bis zum Exzess treiben. Also ich glaube, man muss den Angel Giraldez erwähnen, den Haus- und Hof-Maler von, wie heißen sie, Corvus Belli, die das Infinity The Game rausbringen. Was der Mann mit der Airbrush zaubert, in welchen Details der sprüht, das ist faszinierend. Also das geht schon, aber ich glaube, der hat auch extrem viel Übung.
Das ist natürlich auch ein Vorteil. Würdest du denn eine Airbrush zum Grundieren für dich sehen oder machst du das lieber auch mit so einer Sprühkanne?
Ja, also mache ich tatsächlich ein bisschen, wie es gerade witterungsbedingt passt. Ne? Also so die Sprays, das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die reagieren ein bisschen allergisch auf sehr feuchtes Wetter. Die mögen auch Wind nicht so gern. Das heißt, irgendwie brauchst du so eine bisschen wettergeschützte Ecke, wo du die im Winter verwenden kannst. Und das ist dann immer der Moment, wo ich tatsächlich die Airbrush auspacke, auch zum Grundieren. Dazu du vielleicht auch den Vorteil hast, dass du gerade zum Beispiel von Vallejo auch farbige Grundierungen kriegst. Also die muss man vielleicht noch erwähnen. Ich hatte da vorhin von gesprochen, dass das in der Regel Lacke sind. Das ist bei den Sprühfarben ist das in der Regel so, bei den Sprühkannen. Aber Vallejo hat tatsächlich auch für die Airbrush tatsächlich Grundierungen auf Acrylbasis. Und die sind dann auch noch farbig. Also was weiß ich, hatte zum Beispiel mal ein Projekt, da habe ich NATO-Grün als Grundfarbe versprüht, weil ich tatsächlich ein paar Panzer aus den 80er Jahren ansprühen wollte. Das hat wunderbar funktioniert, weil ich dann eben nur noch die Tarnfarben braun und schwarz auftragen musste und dann war ich fertig mit dem Spaß. Ne? Also das kann funktionieren, ist aber, finde ich, sehr projektabhängig. Was auch mal ganz gut funktioniert hat, ist tatsächlich Gelände, ne, damit zu sprühen. Da kriegst du auch wunderschöne Farbverläufe. Ach, oder wer das vielleicht kennt, wie gesagt, sehr stark aus Tabletop-Bereich. Es gibt so ein Spielsystem von Games Workshops und Spezialsystem, das nennt sich Adeptus Titanicus. Also da steuerst du so Titanen oder schiebst Titanen über den Tisch. Die sind, ja, was werden die sein, so 20 Zentimeter groß. Und die bestehen halt aus relativ vielen Panzerplatten. Und die kannst du auch gut mit der Airbrush besprühen. Da kriegst du auch schöne Farbverläufe hin. Dafür ist die gut geeignet. Aber wie gesagt, an kleinere Minis, alles was so um die 3 Zentimeter hoch ist, würde ich mich persönlich maximal fürs Grundieren antrauen. Und danach würde ich immer zum Pinsel greifen, weil ich da viel präziser unterwegs bin. Aber wie gesagt, es ist meine Erfahrung. Ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, ey, Moment mal, das funktioniert auch bei höheren Details besser. Ich glaube aber, dass das eben sehr viel Übung erfordert und nicht unbedingt was für einen Einstieg ist.
Dann, was noch spannend ist, Miniature Bases. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass man je nach Setting da verschiedene Sachen machen kann, dass man entweder Acryl, also durchsichtige Bases nehmen kann, aber dass man halt auch was thematisch noch mit drauf machen kann. An was würdest du da so denken?
Ja, also ne, ich meine, gerade beim Tabletop lebt das halt viel davon, dass du die Bases auch gestaltest. Und wie gesagt, beim Brettspiel kommt es ein bisschen drauf an. Also ne, bei dem einen oder anderen Spielplan, der so richtig schön detailliert gestaltet ist, da sind die durchsichtigen Bases vielleicht tatsächlich die bessere Wahl. Aber wenn man das tatsächlich, wenn man so feste oder nicht durchsichtige Bases hat, Ich sag mal, das Einfachste, was immer geht, gerade wenn du irgendein Setting hast, was vielleicht irgendwie draußen ist, ist, du nimmst normalen Sand. Einfach vielleicht sogar Vogelsand, weil der ein bisschen unterschiedlich körnig ist. Es gibt aber auch entsprechende Sandmischungen. Oder was jetzt in letzter Zeit auch ein kleiner Hype ist, oder für einen kleinen Hype gesorgt hat, so mal Terrariumsand zu nehmen, weil du den gar nicht mehr färben musst. Der ist ja schon eher so rötlich oder eher so bräunlich oder gräulich. Und den, aber du kannst auch normalen Sand nehmen und den klebst du einfach mit ein bisschen Bastelleim, machst du auf die Base und klebst den Sand drauf. Ne? Also tauchst die Mini, Kleber eingeschmiert hast, die tauchst du einfach in den Sand, lässt das trocknen. Also ja, da würde ich dann auch mal so einen halben Tag geben, bis der Kleber richtig trocken ist. Und dann hast du schon mal eine schöne sandige Base. So, und manche lassen das sogar. Ich bemale es meistens tatsächlich. Fange dann also auch an, den Sand mit Acrylfarbe zu übermalen, in der Farbe, die Base haben soll. Und dann kannst du eigentlich noch wenn du zum Beispiel eine Erdfarbe nimmst, dann machst du einen braunen Wash drüber, bürstest dann nochmal mit einer hellbraunen Farbe oder mit einer Sandfarbe drüber und dann hast du eine wunderbare Base, die richtig gut aussieht. Krass. Und das ist für den Anfang eigentlich schon eine ziemlich coole Optik, die du sehr leicht herstellen kannst. Wenn du ganz viel Lust hast, klebst du noch ein bisschen Gras drauf. Da gibt's ja dieses statische Gras, also was so in so Tüten kommt. Oder es gibt diese Grasbüschel, die du so einzeln mit der Pinzette so abziehen kannst und klebst du auch mit ein bisschen Sekundenkleber oder Bastelleim entsprechend fest. Also das heißt, dann hast du sogar noch passendes Grün, was man auch dann machen kann, wenn man das ein bisschen auflockern will. Kleine Steinchen sich irgendwie besorgen und die zwischen den Sand kleben oder aufkleben, bevor man den Sand drauf macht, dass sich das ein bisschen auflockert. Und dann wie gesagt, hast du schon eine sehr schöne Sache. Was ich auch sehr gut finde, ist, wenn du Richtung Natur was brauchst. Es gibt von einigen Herstellern schon so vorgefertigte Mixes. Also mir fällt jetzt Citerlis ein. Die gibt's jetzt leider nicht mehr. Dieses Jahr ist die Marke eingestampft worden. Das läuft jetzt alles unter Noch oder Noch oder wie auch immer die sich sprechen. Ist eine Firma, die eigentlich so Modelleisenbahnzubehör macht. Aber die haben wunderbare Mischungen, zum Beispiel Waldboden. Da hast du verschiedenes Gras, sehr dunkel. Du hast so kleine Streus mit drin, die dann so kleine Büsche am Boden darstellen und du hast Kork mit drin, was dann so wie kleine Steinchen wirkt. Das ist alles schon zusammen vermischt. Das heißt, du musst eigentlich nur die Base wieder mit entsprechenden Kleber einschmieren, Base in diese Mischung eintauchen, trocknen lassen, fertig. Und du hast einen wunderbaren Waldboden. Und ansonsten, wie gesagt, hatte ich ja die Strukturpasten schon angesprochen. Also wer jetzt vielleicht mehr so Richtung Wüstenboden gehen möchte oder wer eben vielleicht auch, wie gesagt, Beton braucht, der kommt mit diesen Strukturpasten, glaube ich, relativ schnell weit. Die kannst du mit einem kleinen Spachtel, das ist, was hat man da? Ne? Also das, was man eigentlich auch so zum Modellieren nimmt, gibt es so spezielle Werkzeuge. Oder du hast irgendwo so einen kleinen Spachtel. Oder von mir aus die Rückseite von einem Teelöffel geht auch. Ne? Also dieses Ende, wo der Löffel nicht dran ist, das geht letztendlich auch, dass du das einfach auf die Base schmierst, trocknen lässt, fertig. Und je nachdem auch nochmal ein Dreibrasch drüber und dann sieht das richtig gut aus wie Asphalt, der ein bisschen staubig ist. Und dann kriegst du meines Erachtens auch mit sehr einfachen Mitteln sehr schöne, ansprechende Bases.
Das klingt auf jeden Fall super spannend. Jetzt haben wir viel über so die ganzen Möglichkeiten gesprochen, die ganzen Grundlagen. Wenn ich jetzt absoluter Neuling bin und den Einstieg machen möchte, was wären so deine Must-Haves, damit man schon mal schön anfangen kann? Also wir haben jetzt unglaublich viel zu den Maltechniken gehabt, zu den verschiedenen Optionen. Was wäre so das, wo du sagst, hey, damit kann man gut einsteigen, damit übernimmt man sich nicht, vielleicht auch vom Kostenpunkt her?
Genau, also ich sag mal, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Grundierspray. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Da muss man, ja, also die liegen irgendwo so zwischen 15 und 20 Euro, die Spraydose. Damit kriegst du aber auch eine ganze Menge Minis grundiert. Das ist aber eine Investition, die musst du machen. Da kommst du nicht drum rum, weil, wie gesagt, die Farbe sonst einfach nicht hält. Und ansonsten, was du ja auf jeden Fall brauchst, sind ein paar passende Farben. Du brauchst Pinsel. Und ja, eventuell Werkzeug, das hat man ja vorhin auch kurz andiskutiert, ne? Musst du zum Beispiel was aus einem Gussrahmen rausschneiden, brauchst du schon so einen Clipper, also es ist wie so eine Art Seitenschneider, wenn du so willst. Du brauchst ja diesen Gussgradentferner oder ein Bastelmesser, wobei, wie gesagt, möglicherweise da auch ein altes Küchenmesser, was nicht mehr gebraucht wird, hilft. Vielleicht noch eine Pinzette, muss aber nicht unbedingt sein. Aber was tatsächlich da meines Erachtens ein Blick wert ist, ist so ein bisschen die Frage, wie will ich anfangen? Also will ich eher mit den Schichten anfangen? Will ich eher projektbezogen anfangen? Ne? Das, was ich eben sagte, so zum Beispiel diese fertigen Sets für Black Plague oder was weiß ich, welches Brettspiel da gerade unterstützt wird, will ich mit den Speedpaints oder mit diesen Kontrastfarben anfangen. Danach richtet sich das so ein bisschen und zumindest von Vallejo, von Army Painter und Games Workshop gibt es auch Einsteigersets, wo du so ein bisschen einen Bonus oder einen Rabatt drauf kriegst, dass du mehrere Farben in einem Set kaufst. Da ist in der Regel auch ein Pinsel mit drin. Meistens reicht ja für den Anfang, reichen ein, zwei Pinsel. Also brauchst irgendwie einen Pinsel, wo du die Farben aufträgst. Mhm. Und dann brauchst du vielleicht noch einen Washpinsel. Und das war's schon. Du kannst fürs Trockenbürsten natürlich die Pinsel der Hersteller kaufen. Da kannst du aber auch gut auf günstige Pinsel aus dem Bastel oder beziehungsweise aus dem Schulbedarf zurückgreifen. Oder was auch tatsächlich lustigerweise gut klappt, sind Schminkpinsel. Es gibt tatsächlich relativ günstige Schminkpinsel. Ja. Also die durchaus die etwas kleineren mit den weichen Borsten. Damit kann man wunderbar trockenbürsten. Und die kosten deutlich weniger als die Trockenbürstpinsel, die du bei den entsprechenden Herstellern kriegst. Also deswegen, ich würde immer versuchen, nach so einem, ja?
Das erinnert mich so ein bisschen an die Männerrasierer. Wir sind immer wesentlich günstiger als die Frauenrasierer.
Ja, das stimmt, ne? Da ist was dran. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass, also ne, gibt ja auch vielleicht, schweifen gerade ab, aber die Geschichte, riech mal an einem Airbrush-Reiniger und riech mal an einem Fensterreinigungsmittel. Es ist das gleiche geruchstechnisch. Es funktioniert auch beides. Das eine kostet nur deutlich mehr als das andere. Also, ich will keinem was unterstellen, aber möglicherweise ist auch da nur das Etikett, was draufklebt, richtig. Naja, und wie gesagt, bei dem Einstieg ist es eben tatsächlich so ein bisschen immer davon abhängig. Also, es muss nicht der teure Games Workshop Pinsel sein. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch nochmal was dazu sagen zu den Pinseln.
Ja.
Was ja immer so hochgehalten wird, sind ja auf jeden Fall immer diese Echthaarpinsel und das muss hier auf jeden Fall Marderhaar sein und was weiß ich.
Okay.
Ganz ehrlich, für den Anfang tun's auch Kunsthaarpinsel. Die sind deutlich günstiger. Die sind deutlich, also die verzeihen deutlicher auch mal die Anfängerfehler, die man so macht. Ja, die halten nicht so lange. Aber dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die schneller durch sind. Und du kannst bei richtiger Pflege kannst du auch so einen Kunsthaarpinsel relativ lange haben. Und die sind, wie gesagt, zum Einstieg einfach, die kosten deutlich weniger. Und da gibt's auch von richtig bekannten Herstellern wie heißt die britische Marke? Fällt mir jetzt nicht ein. Ach doch, hier Winsor & Newton, genau. Gibt's auch zum Beispiel entsprechende Pinsel. Und selbst die kannst du günstig kaufen. Da muss man auch echt ein bisschen aufpassen. Also auch da muss ich mal ein bisschen Games Workshop blame an der Stelle. Die verlangen richtig viel Geld für ihre Pinsel. Ob die das wirklich immer wert sind, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Ich glaube, du kriegst die gleiche Qualität, kriegst du für günstiger Geld woanders und auch von namhaften Herstellern. Also da lohnt es sich tatsächlich mal zu gucken. Wer, wie ich finde, ganz gute Einsteigerpinsel hat, ist der Army Painter. Da kriegst du einen Dreier-Set, einen Base-Pinsel, einen Brush-Pinsel, also für einen Wash-Pinsel, sorry, und einen Dry-Brush-Pinsel kriegst du, glaube ich, für um die 12, 15 Euro. Und das ist ein gutes Set. Das ist ein gutes Set. Damit kann man gut anfangen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen zu gucken. Und ja, wie gesagt, bei den Farben einfach mal schauen, welche Technik man anwenden möchte und sich ein bisschen danach orientieren. Ob es vielleicht auch was für das Projekt gibt und dann wirklich die passenden Farben erstmal kaufen. Dann ist man da ganz gut dabei. Und dann ist vielleicht der Verlust auch nicht so groß, wenn man dann doch feststellt, ach, das mit dem Bemalen ist nichts für mich.
Ja, das ist nämlich dann auch wahrscheinlich ein gutes Thema, wenn man dann doch sagt, das kann ich doch alle nicht.
Genau.
Aber wo wir gerade bei Pinseln sind, vielleicht, wenn wir rüber zu Tipps und Tricks gehen, was ist denn die richtige Pinselpflege und was sind typische Anfängerfehler, die du eben kurz angeschnitten hast, gerade so was Pinsel betrifft?
Genau, also was tatsächlich, glaube ich, der größte, ja, das größte Sakrileg ist, möchte ich schon fast sagen, ist Pinsel in den Wasserbecher stellen. Das geht nicht, auf keinen Fall. Nein, niemals, nie. Das einfach aus dem Grund heraus, wenn man die, so wie man das in der Schule früher gemacht hat, ne? Nein, aus dem Grund heraus, wenn du die auf die Haare stellst, auf die Borsten stellst, dann verbiegen die sich einfach und du verlierst die Spitze. Und das ist natürlich genau das, was du nicht willst, weil du willst natürlich eine gute Spitze haben. weil du willst ja präzise malen, gerade bei den Minis. Also auf keinen Fall die Pinsel im Wasserbecher stehen lassen, sondern tatsächlich immer schön mit sauberem Wasser ausspülen, also nur durchspülen, abtrocknen auf dem Küchentuch und dann hinlegen. Auf das Küchentuch, auf die Malunterlage, wo auch immer, liegen lassen, dass die Borsten auf jeden Fall schön gerade bleiben. Und ja, was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, den zumindestens Fortgeschrittene dann auf jeden Fall machen, aber vielleicht lohnt es sich auch am Anfang schon darauf zu achten, wenn es jetzt nicht drauf ankommt, den einen oder anderen Pinsel mehr zu kaufen. Wenn ihr mit Metallfarben arbeitet, trennt die Pinsel für die Metallfarben von den Pinseln für die anderen Farben. Weil die Metallfarben tatsächlich anfangen, in die Borsten hoch zu kriechen. Und diese Pigmente, diese Metallpigmente, die verkleben sehr viel stärker den Pinsel und der geht dann auseinander und du hast keine Spitze mehr. Und das passiert dort leider sehr viel schneller. Außerdem bleibt immer so ein bisschen Rest im Pinsel. Das heißt, du vermischst auch dann die Metallpigmente mit den Farbpigmenten der anderen Farben. Ich glaube, das sieht man so als Laie nicht unbedingt, aber das ist sowas. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Kontrastfarben beziehungsweise für die Washes. Also wenn das passt, nehmt für die Washes und für die Kontrastfarben einen extra Pinsel, der auch nicht ganz so wertvoll sein muss. Mhm. Weil auch diese Farben, dadurch, dass die so flüssig sind, die ziehen richtig schön nach oben in den Pinsel und du kannst es nicht verhindern, dass die sich da festsetzen und dass die irgendwann im Laufe der Zeit anfangen, die Borsten auseinanderzudrücken und dann hast du eben auch da keine gute Spitze und das willst du auf keinen Fall mit deinem Pinsel haben, mit dem du die Details aufträgst. So, was glaube ich eben auch sehr wichtig ist, Pinselseife sich zu kaufen, die kostet relativ wenig, also da gibt es so kleine Metalldöschen, da ist Pinselseife drin. Im Notfall tut es auch Kernseife.
Okay.
Die auf jeden Fall eine rückfettende Seife sollte man nehmen, gerade wenn man dann doch Naturhaarpinsel hat. Und nach jeder Painting-Session einfach tatsächlich die Pinsel mit Pinselseife auswaschen unter fließendem Wasser. Ne? Also Pinsel schön nass machen, über die Pinselseife streifen, auf der Hand ausstreifen das Ganze, dass so diese Seifenfarbreste auf der Hand sich sammeln, dann nochmal mit klarem Wasser ausspülen. Dann kann man das nochmal machen, je nachdem, wie stark verdreckt der Pinsel ist. Und dann hast du eigentlich recht lange was von den Pinseln, weil du eben diese Acrylfarbreste, vor allen Dingen die wenn die trocken wären, die drücken eben wirklich diese Haare auseinander. Und das wird zu jedem Preis verhindern. Hält dein Pinsel deutlich länger. Und ich glaube, das lohnt sich einfach. Und wie gesagt, so 5 Euro für so eine Pinselseife, ich glaube, das kann man schon machen. Die hält auch sehr lange. Also das ist kein Invest und im Zweifelsfall schützt es einen davor, einen teuren Pinsel relativ bald nachkaufen zu müssen. Wenn man doch das mal vergessen hat oder nicht so regelmäßig gemacht hat, dann gibt es spezielle Pinselreiniger. Vallejo, meine ich, hat da einen Angebot. Da kannst du die Pinsel reinhängen und reinstellen. Na, reinstellen eher nicht, haben wir ja gerade gesagt, aber reinhängen. Und tatsächlich das Zeug anlösen lassen. Ich habe auch mal mit tatsächlich einem Pinselreiniger aus dem Künstlerbedarf ganz gute Erfahrungen gemacht. Die lösen halt nochmal deutlich krasser die Farbreste aus dem Pinsel. Und da kannst du auch einen stärker verunreinigten Pinsel durchaus nochmal wiederbeleben. Also wie gesagt, gerade so die Wash-Brushes für die Shades und für die Kontrastfarben. Manchmal ist das ganz hilfreich und man wird staunen, was da rauskommt noch, obwohl man jedes Mal mit Pinselseifen unterwegs ist. Und man wird auch staunen, wie weich diese Borsten dann auf einmal wieder werden. Also das kann man machen. Ich glaube, ein Versuch ist es wert. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, ja gut, dann muss der Pinsel halt in die zweite Reihe und wird dann eben nur noch für Trockenbürsten verwendet oder für das Bemalen von Bases, wo es auf die Präzision nicht so ankommt. Also nur weil ein Pinsel nicht mehr für die Highlights reicht, muss er nicht unbedingt in den Müll, sondern wird dann eben vielleicht für die nicht ganz so schönen Aufgaben verwendet und dann irgendwann ist er halt fertig. Aber ich glaube, so kann man tatsächlich die Pinsel, da kann man relativ lange dran Freude haben.
Cool. Wird mir auf jeden Fall helfen. Ich weiß gar nicht, ob meine überhaupt noch nutzbar sind.
Ja, wie gesagt, dann lass es uns im Zweifelsfall ausprobieren, mit so einem Pinselreiniger die wieder zu beleben. Vielleicht klappt's. Vielleicht gehen wir es hin.
Finde ich cool. Eine andere Sache, die halt auch leider etwas sehr versauert, sind meine Farben im Keller, gut verpackt, hinter den ganzen anderen Kissen. Wenn man jetzt wieder anfängt, also sagen wir mal so, man hat eine Pause gemacht etc., trocknen die Farben schnell ein. Ich habe im Sinn, dass Citadel-Farben relativ, ich meine, dass als ich die mal wiederbeleben wollte, schon recht arg eingetrocknet waren. Gibt es da irgendwie einen Trick, wie ich die wiederbeleben kann? Oder ist, wenn es einmal ja, eingetrocknet ist, sind die hops?
Ja, teils, teils. Also Zitadellfarben, da gebe ich dir uneingeschränkt recht, die haben eine Tendenz zum Austrocknen. Das liegt natürlich auch an diesen Farbtöpfen, die eine sehr große Öffnung haben, wo sehr viel Luft reinkommt. Das liegt aber auch daran, dass die sehr hohe Pigmentdichte einfach in ihren Farben haben. Deswegen sind die auch so kräftig. Also ne, ja. Tendenziell trocknen die Basefarben bei denen ja auch schneller aus als Highlightfarben. Aber nichtsdestotrotz, man kann, es gibt gerade von GW gibt es dieses Lamia Medium, also es ist ja im Prinzip eine Acrylfarbe, besteht ja immer aus diesen Farbpigmenten und aus dem entsprechenden Trägermedium. Und dieses Trägermedium verkaufen die auch separat. Das heißt, du kannst das mal versuchen, in diese eingetrocknete Farbe zu geben.
Okay.
Und dann ordentlich rühren mit einer Büroklammer oder sowas. Dann kann es durchaus klappen, dass man die Farben wiederbelebt, wobei das nicht für die Dauer geht und gerade bei Citadel habe ich tatsächlich einige Farben auch wegschmeißen müssen, weil sie einfach nicht mehr zu retten waren. Dann gerade die auch bei den Metallfarben setzt sich das ja gerne ab, dass dann irgendwie die Metallpigmente, die Farbpigmente und dieses Trägermedium alles in drei Schichten und das kriegst du nie wieder vermischt. Ich habe tatsächlich bei Yeho oder auch bei Scale 75 die Erfahrung gemacht, dass die deutlich, deutlich, deutlich länger in diesen Dropper-Bottles halten und auch flüssig bleiben. Ich vermute, dass es an der Verpackung liegt. Ich weiß es aber nicht genau, vielleicht auch, weil die von sich aus schon dünner sind. Ne? Also Scale 75 hat mir gesagt, die sind an sich schon deutlich dünner. Deswegen decken sie auch nicht beim ersten Mal so gut, aber dafür sind sie halt auch flüssiger. Und was da vielleicht tatsächlich helfen kann, vorab mache ich gerne in die etwas dickeren Farben, das mache ich so ein bisschen davon abhängig, wie ich selber so das Empfinden habe, wie die Farbe sich so anfühlt. Also vor allen Dingen bei den Vallejo Metallfarben, da ist es so, da mache ich solche kleinen Kügelchen rein, die gibt's auch zu kaufen, solche Mischkugeln. Das ist eine Metallkugel, die hat einen Durchmesser von 5 mm oder sowas. Und die hilft einfach beim Durchmischen der Farben. Und cool. Was tatsächlich, gut, gebe ich
gibt's
zu.
Gibt es beim Nagellack auch.
Ja, sowas gibt es beim Nagellack auch. Und da kommen wir tatsächlich, was es auch beim Nagellack gibt. Es gibt Geräte, die dir helfen, den Nagellack zu mischen. Und sowas gibt es eigentlich aus dem Laborbedarf kommt. Nahm jetzt auch so vor 2 Jahren unglaublich Fahrt auf. Solche Vortex-Mixer heißen die, glaube ich. Das heißt, es sind so Geräte, da ist eine Drehscheibe drin letztendlich, aber so eine Gummihaube drauf und wenn du die Farbe drauf drückst, fangen die an zu drehen mit, ich weiß es nicht, 3000 Umdrehungen pro Minute oder so, also relativ viel. Und damit, und so einer Kugel in der Farbe, kannst du relativ viel wiederbeleben. Das geht schon ganz gut. Dafür muss die Farbe natürlich, also die darf nicht schon furchtbar dick sein. Also die muss immer noch irgendwo eine gewisse Flüssigkeit haben, aber damit kriegst du die Bestandteile zumindest wieder gut vermischt. Man muss aber ehrlicherweise sagen, die Einstiegshürde für dieses Gerät oder für diese Geräte sind relativ hoch. Die kosten doch relativ viel. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Also im Zweifelsfall ist für 3-4 Euro eine neue Farbe kaufen. Bei Vallejo geht's, glaube ich, in den Größenordnungen los. Manchmal vielleicht dann doch die bessere Wahl. Und wie gesagt, bei den Citadel-Farben einfach gucken. Vielleicht auch gucken, dass man es, wenn es geht, dass man die nicht zu warm lagert. Vielleicht dann lieber eher in den Kühlkeller stellen, wenn das geht, als in der heißen Dachwohnung aufbewahren. Aber es muss natürlich auch alles praktikabel sein. Ne? Also jetzt, wenn man irgendwie immer erst 5 Treppen laufen muss, wenn man mal malen will, ist das vielleicht auch alles andere als praktikabel. Man kann eben, wie gesagt, mit diesen Medium-Sachen so ein bisschen was machen. Aber wenn sie tatsächlich so richtig, richtig eingetrocknet ist, dann muss man teilweise auch den Gang zum Mülleimer einfach antreten.
Und sich der Schande stellen.
So ist es.
Kurze Frage, die Frustmomente haben wir ja teilweise schon angeschnitten. Sollen wir die nochmal aufnehmen oder?
Ja, vielleicht nur so ganz kurz, wie gesagt, für den Einstieg vielleicht noch das eine oder andere. Ich meine, dieses Thema, gehe ich ein Projekt an, was kann ich da machen, damit es mich nicht zu schnell frustriert, das haben wir ja vorhin schon tatsächlich ein bisschen diskutiert, aber vielleicht auch der Punkt Bemalung, ne? Ich bin mit der Bemalung nicht zufrieden. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist, was viele immer mal wieder haben und ich kann einfach nur dazu raten, immer mal dann noch wieder zu hinterfragen, was ist eigentlich mein eigener Anspruch? Ist der möglicherweise an der Stelle zu hoch? muss der wirklich so hoch sein? Oder kann ich nicht mit dem, was ich da erreicht habe, eigentlich auch zufrieden sein? Im Sinne von, na, diesmal hat es vielleicht nicht so hundertprozentig geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber hey, ich habe Erfahrung gewonnen. Die Mini ist nicht für umsonst bemalt. Die kann ich trotzdem noch verwenden. Und beim nächsten Mal kann ich die Technik immer noch verfeinern. Weil du hast natürlich eine Lernkurve bei dem Malen. Das ist ja ganz klar. Und ich sag mal, im allerschlimmsten Fall, dann hilft immer noch der Sterilium-Eimer, solange ihr die Mini noch nicht mit Lack versiegelt habt. Sterilium kaufen in der Apotheke, in irgendwie ein kleines Gefäß geben, die Mini reinpacken, einweichen, dann geht die Acrylfarbe auch wieder ab und man kann nochmal von vorne anfangen. Aber wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe dann irgendwann immer gesagt, okay, es ist so, es hat nicht so hundertprozentig geklappt. Ich lasse es jetzt so, aber bei der nächsten Mini mache ich es besser. Ja, und ich glaube, was auch viel hilft, das hatten wir auch eben schon gesagt, wenn man auf so gewisse Probleme trifft, Google und YouTube sind durchaus auch hier adäquate Mittel der Wahl. Es gibt, glaube ich, nichts, was nicht anderen auch schon mal passiert ist und wo man sich nicht irgendwie auch schon mal einen Tipp und Trick holen kann. Wie kann man es besser machen? Wie kann man an der Stelle das nochmal anders machen? Was hat man vielleicht auch tatsächlich falsch gemacht? Ne? Manchmal geht man einfach ein bisschen, naja, ich sag mal fast naiv an so eine Sache ran. Oder unbedarft, nennen wir es unbedarft, geht ran, fängt an und wie es mir passiert ist, Mini wunderbar bemalt, gehe raus auf die Terrasse, nehme den Klarlack, es sind 12 Grad, es regnet und es ist windig und die Mini ist dann, nachdem ich sie mit dem Lack eingesprüht hatte, war die wie mit Zuckerguss übergossen.
Oh nein!
Ja, es ist der Sugar Coat of Death, habe ich gelernt. Das ist ein bekanntes Phänomen, das immer dann passiert, wenn du den Klarlack unter falschen Witterungsbedingungen anwendest. Also gerade Klarlack ist nochmal ein bisschen empfindlicher. Okay. Der sollte bei der richtigen Luftfeuchte verwendet werden. Der sollte bei der richtigen Temperatur verwendet werden. Seitdem sprühe ich den immer nur noch im Keller, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich echt was gelernt. Aber nichtsdestotrotz, also das sind eben so Dinge, jo, das passiert und manchmal gibt es auch so kleine Rückschläge. Aber wenn man grundsätzlich noch Bock hat auf die Bemalung und eigentlich sagt, ach komm, es sieht doch aber so eine bemalte Mini immer noch besser aus als eine graue, nicht einschüchtern lassen, weitermachen. Beim nächsten Mal wird es garantiert besser.
Das finde ich auch gut. Auch gerade dieses Selbstreflektierende, dass man mal sagt, hey, was ist mein Anspruch, was sollte er sein, wie versiert bin ich da drin? Weil für mich persönlich ist es immer so, dass wenn ich darüber nachdenke, eine Mini zu bemalen, habe ich echt so ein bisschen Respekt vorm Gesicht mit den Augen und hier und da. Mhm. Das ist für mich so das, wo ich mir denke, die Augen bei einer Mini machen unglaublich viel aus. Und wenn ich mir dann überlege, ich mit meinem läppischen Können so ungefähr male ich da so einen Punkt irgendwie hin, dann der Rest der Mini sieht cool aus, dann hätte ich natürlich schon gerne schönere Augen so ungefähr.
Ja, na gut, aber da sprichst du natürlich wirklich einen Punkt an. Augen ist echt ein Thema. Also das habe auch ich tatsächlich noch nicht für mich hundertprozentig gemeistert. Das muss ich ehrlich zugeben. Das klappt mal besser und mal schlechter. Das ist tatsächlich, also wenn wir da bei Tipps und Tricks sind, was für mich ganz gut funktioniert, ist tatsächlich umgekehrt anzufangen. Also nicht erst das komplette Gesicht zu bemalen und dann, wenn die Hautfarbe fertig ist, die Augen, sondern ich mach's genau umgekehrt.
Okay.
Ich nehme in der Regel leichtes, also ein ganz helles Grau, kein Weiß, ne, weil es zu sehr leuchtet, sondern eher so ein ja, Off-White, wie man das so schön nennt, also so was so einen ganz leichten Grau-Touch hat. Das nehme ich als Grundlage und male das tatsächlich erstmal über die Augen. Und wenn das ein bisschen zu groß ist und wenn das nicht ganz passt, egal, ihr habt die Hautfarbe noch nicht aufgetragen, also macht nichts. Ne, okay. Ist nicht schlimm. Kann ich dann reparieren, wenn ich die Hautfarbe mache. Und dann wird's knifflig tatsächlich, mit der Iris letztendlich, ne? Also der Punkt in die Augen zu kriegen. Also einmal das sehen zu kriegen, dass die Minis nicht schielen und dass der Punkt auch nicht zu groß ist. Und das ist echt eine Kunst. Also selbst wenn du einen ganz feinen Pinsel nimmst, auf jeden Fall darauf achten, dass die Farbe, die man dafür benutzt, ordentlich schön verdünnt ist. Ja, möglichst flüssig ist jetzt schon wieder so zwiespältig. Also sie soll nicht schwimmen, sie soll aber sich gut vom Pinsel lösen. Also sie darf nicht zu dick sein auf jeden Fall, sondern sollte eher dünner sein, aber kein Wash, ne, das nicht. Aber alles, was flüssig ist, geht auch leicht vom Pinsel ab. Das heißt, du kannst mit einem relativ leichten Pinselstrich, ich mache tatsächlich eher Striche als Punkte, kannst du dann tatsächlich eine relativ dünne Iris malen oder ein dünnes Auge malen. So, und wenn das fertig ist, fange ich tatsächlich an mit der Hautfarbe. und schieb mich dann mit der Hauptfarbe so von außen um die Augen drumherum. Weil da musst du auch detailliert arbeiten. Das ist richtig. Und ja, auch mir ist es schon passiert, dass ich da mit der Hautfarbe das eigentlich gelungene Auge wieder übermalt habe. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Aber ich finde es so rum tatsächlich besser, weil du von außen leichter immer ein Stückchen näher an das Auge ranrücken kannst, bis du zufrieden bist, als dass du tatsächlich es schaffst, das Auge, das Weiße des Auges so exakt zu setzen, gerade bei kleineren Minis, dass es passt. Und insofern versuch das mal so rum, ob das funktioniert. Und wie gesagt, mit dem Schielen. Ich glaube, was dann immer ganz gut hilft, ist, dass man sich überlegt, wo soll die Mini hingucken, und dass man sie auch so hält, wenn man versucht, die Augen zu malen, dass man sie genau in die Richtung hält und schon da guckt, dass man die Punkte so setzt, dass sie da in die richtige Richtung schaut. Aber wie gesagt, da muss man echt üben und Augen zu meistern. Also Respekt, wer das kann. Da habe ich, wie gesagt, auch noch eine Herausforderung, wo ich jedes Mal denke so, oh, jetzt kommen die Augen, uff.
Definitiv. Dann, vielleicht auch nochmal ganz spannend im Zusammenhang oder nach den Frustmomenten überwinden. Du bist ja ziemlich lange mit dabei. Welches Projekt ist bei dir mal völlig in die Hose gegangen?
Tja, also fallen mir jetzt eigentlich so zwei Sachen ein. Ne? Also ich habe mal für Warhammer 40k und wer so ein bisschen weiß, was 40k bedeutet, also 40k bedeutet unwahrscheinlich viele Miniaturen. Ne? Das ist so, da musst du unwahrscheinlich viel auf die Platte stellen, unwahrscheinlich viel bemalen. Und da habe ich mal damals mit dem Jeans-Dealer-Kult angefangen. Das sind so Außerirdische, die Menschen und Bewohner von Planeten genetisch verändern und so weiter und so weiter. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich diese Armee bemalt, weil ich die Lore eigentlich ganz, ganz lustig fand. Diese Aufstandsrevolution von innen. Hab das bemalt mit Kontrastfarben und gedacht, komm, nee, das muss nicht so schön sein, du machst das relativ schnell. Habe mich da für den sehr schnellen Ansatz entschieden. Und dann habe ich die 2-3 Mal gespielt und habe gedacht, was ein Käse, diese Armee ist der absolute Mist. Die funktioniert überhaupt nicht für mich. 40k funktioniert überhaupt nicht für mich. Und
ich habe
so viel Arbeit da reingesteckt, so viel Zeit. Das sah auch gar nicht schlecht aus. Also mit der Bemalung war ich eigentlich zufrieden, aber es war so für die Katz. Und das hat mich so unwahrscheinlich frustriert. Das hat mich echt eine ganze Weile runtergezogen. Und ich habe dann wirklich eine ganze Weile relativ wenig bemalt, weil mich das einfach so tiefenfrustriert hat. Ja, und ansonsten fällt mir noch meine Spielplatte ein, wo ich mir auch ganz am Anfang des Hobbys oder meiner Hobbyzeit habe ich mir eine Spielplatte bemalt und habe dann wunderbar das statische Gras aufgetragen und das sah auch toll aus.
Cool.
Und dann habe ich die einmal ausgepackt und dann war irgendwie das halbe Gras weg und dann habe ich nochmal ausgepackt, dann war noch mehr Gras weg und inzwischen komme ich ja gar nichts mehr drauf. Einfach weil ich nicht gecheckt habe, dass diese Begrasung nicht nur durch den Bastelleim hält, sondern du musst die versiegeln. Du musst entweder mindestens mal diesen Klarlack drauf machen oder besser eigentlich noch so mit Tiefengrund versiegeln, also Tiefengrund mit ganz viel Wasser vermischt und schön draufsprühen.
Okay.
Dann hält das auch total fest und es ist tatsächlich gut versiegelt, aber das habe ich alles nicht gemacht. Und eigentlich müsste ich diese Platte jetzt mal wieder neu begrasen und dann tatsächlich die Versiegelung richtig machen. Mal gucken, ist ja irgendwann bestimmt mal Zeit dafür. Also war eben ärgerlich auch da wieder, ne? Viel Arbeit reingesteckt, sah gut aus, war leider umsonst.
Glaube ich sofort. Vor allen Dingen, so eine Platte kann ja auch mal recht groß werden, ne? Wenn man dann die ganzen Details drauf geflanscht hat. Ja, dann ist scheiße, wenn die abfallen.
So ist es, genau.
Dann das genaue Gegenteil. Auf welche Miniatur bist du besonders stolz oder auch welche Base ist besonders cool geworden?
Also Miniatur besonders stolz, da würde ich, denke ich, den Schwertmeister von Hoth nennen wollen. Das ist so eine Charaktermini, damals noch aus meinen Anfängen der Blutinselbox. Also wer so ein bisschen die Lore kennt, es gab die Hochelfen damals bei Warhammer Fantasy Battle. Und Hoth war eine Region in dem Land, wo die Hochelfen lebten. Und die waren bekannt für ihre Schwertmeister, die exzellent mit den Schwertern umgehen konnten. Und da gab es eben tatsächlich eine Charaktermini, die diese Schwertmeister angeführt hat.
Cool.
Das war so eine der ersten Minis weiß. Also die tragen ja alle so einen weißen Frack mit blauen Streifen. Da war viel Schmuck dabei. Der hatte sehr viel Goldverzierung. Der hatte Edelsteine. So in der Krone und hatte auch noch der Das war auch ein Magier, der konnte auch bestimmte Sprüche casten und der hatte so einen Ball in der Hand, was auch immer das für ein Spruch gewesen sein soll. Mhm. Und ich war damals unfassbar stolz, wie ich das mit den mir zur Verfügung stehenden Farben und Pinseln tatsächlich geschafft habe, da so eine tolle Mini draus zu malen. Wenn ich mir das heute angucke, was ich da verwendet habe an Material, würde ich sagen, das geht doch gar nicht. Mit so einer Borste von Pinsel, also wirklich ein sehr, sehr relativ breiter Pinsel, sehr, 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 sehr grober Pinsel. Und einem Highlight-Pinsel tatsächlich da so viel rauszuholen. Also da bin ich heute noch stolz drauf. Die Mini gibt's leider nicht mehr. Ich habe die Armee irgendwann mal verkauft. Aber ich habe noch gute Bilder davon und ab und zu stolper ich darüber und denke mir manchmal so, ja, der ist dir damals gut gelungen.
Schick den gerne mal rüber, ein Foto davon. Das finde ich echt gerne. Spannend. Ist das auch eine Miniatur, mit der du einen Wettbewerb gewonnen hast? Oder vertue ich mich da? Wir hatten mal, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass du bei ein paar Wettbewerben mitgemacht hattest.
Ja, tatsächlich bei zwei Wettbewerben, aber das war der nicht, nee. Das okay. war tatsächlich etwas später. Da gab's dann schon Age of Sigmar und damals bin ich regelmäßig in Leverkusen in den Games Workshop Laden gegangen und habe am Veteranenabend teilgenommen, weil das eine coole Community seinerzeit war. Und da hatten wir dann, ich weiß noch, das ist ja wie früher die alte Kriegsgeschichten, aber 2015 Weihnachten einen kleinen Malwettbewerb und gewonnen habe ich ihn leider nicht, aber ich habe den dritten Platz belegt. Und das war für mich damals so anderthalb Jahre im Hobby, war das echt ein krasser Erfolg, weil viele, die in dem Laden waren, waren deutlich länger dabei und da waren auch echt richtig, richtig gute Maler dabei. Und das war schon, also war ein Publikumswettbewerb, muss man dazu sagen. Das Voting kam von den Gästen an einem bestimmten Tag und die konnten ihre Stimme abgeben. Und das ist tatsächlich vom Publikum gewählt worden. Und das hat mich echt stolz gemacht. Und dann habe ich nochmal hier in Köln im Top Tables tatsächlich an einem Fahrzeugbemalwettbewerb mitgemacht. Da ging es damals um Bold Action. Das war auch von Warlord Games gesponsert, der Wettbewerb. Da kriegtest du vergünstigt irgendeinen Bausatz für ein Fahrzeug aus deren Zweiter Weltkriegs-Range. Und damals habe ich ein M3 Halbkettenfahrzeug bemalt. Das erste Mal mit der Airbrush gearbeitet.
Krass.
Da gab es allerdings nur einen ersten Platz. Den habe ich nicht gekriegt. War aber auch sehr, sehr starke Konkurrenz an der Stelle und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, war sicherlich auch noch Luft nach oben. Aber trotzdem, für das, was mir damals gelungen ist, Fahrzeug, das war so, hey, für das erste Mal mit der Airbrush sah das echt gut aus. Das erste Mal auch mit Pigmenten gearbeitet, dieses ganze Weathering da zu machen, also diese Staub, das Ganze eingestaubt mit Pigmenten und Regenspuren gemacht und Rost aufgetupft. Also richtig, richtig viel Mühe reingesteckt und ja, viel gelernt dabei vor allen Dingen. Ne? Aber ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht wirklich an Malwettbewerben mitgemacht. Ich glaube, da gibt's auch nochmal ein anderes Niveau, als ich das tatsächlich habe. Das ist, also wenn man so das ganz Große sehen will, der Golden Demon von Games Workshop. Also das sind schon Minis, aber da stecken die Leute auch tatsächlich 100 Bemalstunden rein. Also
glaube ich.
Das ist ein ganz anderes Niveau.
Sehr cool. Ja, dann würde ich fast sagen, haben wir, glaube ich, erstmal so grob die Themen abgedeckt. Ich wette, man könnte noch stundenlang weiter drüber schwadronieren. Von daher unsere Frage an euch da draußen, unsere lieben Zuhörenden. Was macht ihr mit euren Miniaturen? Seid ihr selber im Hobby auch mit drin? Miniature Painting, Miniaturen bemalen? Interessiert ihr euch dafür oder ist das so gar nichts für euch? Habt ihr ein paar Tipps mitnehmen können? Schreibt uns gerne über Instagram, auf Twitter oder auch unter dem YouTube-Video auch gerne an pileofhappiness@gmail.com. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Uwes Blog, Zauberwurf, wird übrigens auch noch verlinkt. Findet ihr dann alles in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter, YouTube und unter pileofhappiness@gmail.com.